Also in der Milch sind drin Proteine, Fette, Kohlenhydrate und wasserlösliche Vitamine wie Vitamin B2 oder auch B12 sowie Calcium, Zink und Jod. Obwohl 75% der erwachsenen Weltbevölkerung laktoseintolerant sind, empfehlen viele Richtlinien den Verzehr von Kuhmilch. Die Kuhmilch enthält dreimal so viel Eiweiß und fast doppelt so viel Fett wie die Menschenmilch. Genau, das kann man auch schon mal ganz, ganz einfach umgehen, dieses erhöhte Risiko von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was nach wie vor die häufigste Todesursache der Menschen ist. Klingt erstmal attraktiv, würde ich sagen. Hallo.
Hallo.
Da ist er.
Ja.
Da ist er wieder, aber er ist auch gleich wieder weg. Aber ich wollte euch zeigen, dass es ihn noch gibt.
Mich gibt es hier, aber Juju nimmt es jetzt alleine auf. Ich wünsche dir viel Spaß und euch auch beim Zuhören.
Genau, wir haben uns das nämlich so überlegt, dass ich jetzt heute den zweiten Teil auch noch alleine mache. Der erste kam ganz gut bei euch an. Fabi und ich lieben uns immer noch über alles und sind ein gutes Team. Und genau deswegen nehme ich ihn heute wieder alleine auf, denn ich brenne für dieses Thema und habe Bock drauf, euch das alles zu erzählen und bin da manchmal ein bisschen nerdig, was die ganzen Fakten angeht. Und Fabi hat einfach andere Spezialgebiete, sodass es bestimmt auch immer mal ab und zu einen alleinigen Podcast mit ihm gibt, aber natürlich auch weiterhin welche mit uns und auch weiterhin Interviews. Da steht auf jeden Fall bald nochmal ein spannendes an. Aber erstmal herzlich willkommen bei Vegan Gesund mit Grund, dein Podcast für den veganen Lebensstil. Wir freuen uns, dass du am Start bist. Und alle, die es verpasst haben, letzte Woche ging es um die Milchindustrie letztendlich. Es ging um die Kühe, unsere lieben Rinder, unsere lieben Kälbchen. Ich habe eine, wie mir reflektiert wurde, eine relativ emotionale und informative Episode aufgenommen über eins meiner Herzensthemen im veganen Lebensstil. Und da geht es sehr viel um die Ethik, es gibt viel zu erfahren und heute geht es sozusagen im zweiten Teil weiter. Jetzt haben wir schon mal erfahren, warum wir also die Kuhmilch und die Produkte, die daraus resultieren, sowie natürlich das Kalbsfleisch etc. nicht mehr konsumieren wollen. Aber was konsumieren wir stattdessen und ist es denn wirklich umweltmäßig, aber vor allem auch gesundheitsmäßig überhaupt ersetzbar? Das gucken wir uns heute an, denn natürlich wollen wir im veganen Lebensstil nicht mit unserer Gesundheit einbüßen, sondern im Gegenteil davon profitieren. Und deswegen habe ich heute sehr, sehr spannende Fakten für euch, die euch ein bisschen gesünder und informativer durchs Leben stapfen lassen. Zunächst einmal herzlichen Dank an Koro. Die haben nicht nur 99% vegetarische Produkte, sondern auch 80% vegane Produkte im Sortiment und 47% Bioprodukte. Die haben ja um die 1000 Produkte am Start, ständig neue Sachen, neue Produkte da. Sie sind sehr transparent, weil sie direkt von der Lieferkette, also die Lieferkette direkt vom Anbieter zu uns sozusagen verkaufen und dadurch ist es sehr günstig. Es gibt Großpackungen und ihr könnt das Ganze online durchstöbern. Auch in immer mehr Supermärkten findet ihr Koro-Produkte und könnt euch da durchprobieren. Vor allem gefällt mir, dass bei den Snacks zum Beispiel keine Palmfettgeschichten mit drin sind und dass sie einfach vegan sind, sehr oft sehr proteinreich und genau, checkt das wie immer gerne aus. Die Koro-Drogerie online zu finden mit dem vegan gesund Code, also dem Code vegan gesund, bekommt ihr wie immer 5% auf die gesamte Bestellung und unterstützt uns in unserer Arbeit damit, aber ja, tut euch auch selbst etwas Gutes hoffentlich. Den Link zur Koro Drogerie findet ihr in der Beschreibung und jetzt geht's hier auch schon los. Ihr hört es immer wieder, das Argument, dass Milch ja einfach notwendig ist. Kein Wunder, dass das immer noch so propagiert schon fast, aber auch einfach noch in der breiten Gesellschaft so da ist. Denn es wurde ja alleine schon von der Werbung immer und immer wieder suggeriert, ne, Milchprodukte sind super wichtig, gerade für Kinder etc. etc. Und es stimmt auch, Milch ist für Kinder wahnsinnig wichtig, aber eben Muttermilch und das insbesondere für Babys und Kleinkinder. Kuhmilch ist für Kälbchen da und auch für Kälbchen ausgelegt. Also es ist ja nicht so, als bräuchten wir die Kuhmilch von, also es hätte das irgendwie die Natur sich so ausgedacht, dass wir uns in die Kuh setzen, legen und irgendwie an der Zitze nuckeln, sondern wir haben ja die weibliche Brust dafür unserer Mütter im Optimalfall. Es ist natürlich so, dass die Kuhmilch fürs Kälbchen ausgelegt. Das heißt, das Kälbchen soll innerhalb von kürzester Zeit sein Körpergewicht verdoppeln und das sollen wir auf jeden Fall als Babys nicht und auch als erwachsene Menschen natürlich erst recht nicht. Und deswegen in den ersten 2 Monaten sind sie verdoppelt und wiegen mit 2 Jahren schon 500 bis 550 Kilo. Da kann man sich denken, woher das kommt. Und wir haben ja auch im ersten Podcast gehört, wie lange die Kälbchen eigentlich normalerweise von Natur aus trinken würden. Und so kommen sie eben auf ihre 555 Kilo und das ist absolut nicht für die Menschen gedacht. Die Kuhmilch enthält dreimal so viel Eiweiß und fast doppelt so viel Fett wie die Menschenmilch. Und die Kuhmilch kann dadurch gesundheitlich einfach auch letztendlich Schäden hervorrufen. Es hat auch gesundheitliche Vorteile, ganz klar, aber das klären wir gleich noch, wie wir die auch auf pflanzliche Weise ersetzen können. So oder so, der Fakt bleibt, die Kuh ist nicht dafür da, uns zu ernähren. Wir sind erwachsene Menschen, wir sollten da vernünftig sein und einsehen, dass wir keine Babys mehr sind und dass wir das eben nicht mehr brauchen und das auch anders ersetzen können und dass diese Kälbchen aber sehr wohl Babys sind und zwar die Babys ihrer Mütter und deswegen die Milch einzig und allein für diese Kälbchen bestimmt ist und nicht für uns. Dazu kommt ja verrückterweise, dass wir ja im Babyalter diese Laktose super gut aufspalten können und uns zu Nutzen machen können. Aber dadurch, dass es ja wie so ein Rudiment ist, also als Kinder und Erwachsene brauchen wir es einfach nicht mehr, also im höheren Alter. Und deswegen ist es einfach überflüssig. Und daher ist es so, dass 75% der Menschen einfach laktoseintolerant sind. Und das hat einfach damit zu tun, dass Enzym Laktase, was gebildet wird, einfach nach dem Abstillen geht einfach die Laktasebildung zurück und die Laktose wird auf die Weise einfach mit der Zeit unverträglich. Das heißt, auch andere Produkte wie Käse, Joghurt etc. Ist natürlich auch Laktose drin und das alleine schon sollte doch bedeuten, dass der Mensch, der nur zu 25% überhaupt Laktose verträgt, das schon mal einfach per se aus diesem einfachen, schlüssigen Grund bleiben lassen sollte, es zu sich zu nehmen, finde ich. Dazu kommt, dass die Kuhmilch ja durch den hohen Anteil der gesättigten Fettsäuren einfach den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen kann. Ne? Wir kennen das alle, ältere Menschen zum Beispiel oder auch jüngere, je nachdem, die einfach schon zum Beispiel so Cholesterinblocker, Cholesterinsenker nehmen. Ein hoher Cholesterinspiegel steht ja ganz, ganz eng mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle. Dass einfach diesen hohen Cholesterinspiegel können wir schon mal ganz, ganz klar senken, indem wir die tierischen Produkte und die tierischen Inhaltsstoffe senken, da nur tierische Produkte so einen hohen Cholesterinspiegel aufweisen und pflanzliche Produkte so gut wie überhaupt gar nicht Cholesterin überhaupt beinhalten. Das heißt, genau, das kann man auch schon mal ganz, ganz einfach umgehen, dieses erhöhte Risiko von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was nach wie vor die häufigste Todesursache der Menschen ist. Klingt erstmal attraktiv, würde ich sagen. Und dazu kommt natürlich, dass wenn wir eins weglassen, wird das andere eben ersetzt. Das heißt, tierische Produkte lassen wir weg. Und dann dadurch kommt natürlich durch die vegane Ernährung einfach diese mehr ungesättigte Fettsäuren. Das sind die gesünderen Fettsäuren im Vergleich zu den gesättigten. Wir haben höheren Ballaststoffanteil, ne, im Gemüse und Obst, ein hoher Ballaststoffanteil drin. Das ist in den tierischen Produkten, gerade in der Milch, ja fast zu vernachlässigen. Und die werten sich natürlich auch positiv auf die Blutwerte auf und die Blutfettwerte und senken das Risiko eben dementsprechend für Herzerkrankungen. Wie sieht es aus mit der Haut? Der Milchkonsum kann zum Beispiel Akne begünstigen. Ne, gibt es immer wieder interessante Einzelfallbeispiele, aber auch die Meta-Analyse 2018 mit 72.000 Probanden hat gezeigt, dass vor allem Jugendliche im Jugendalter den Konsum von Milchprodukten schwere Akne fördern können. Und das ist also einfach mal etwas, was man ganz für sich mal ausprobieren kann. Einfach mal einen Monat darauf verzichten und gucken, wie sich die Haut verändert. Das kann wirklich ja auch viele andere psychische Belastungen dadurch lösen. Also sagt es einfach eurem vor allem jugendlichen Umfeld weiter, wenn das zumindest schon mal eine Anregung ist, darauf zu verzichten, ist das ja auch schon mal viel wert für die Tiere. Schauen wir doch mal, was die Milch mit Krebserkrankungen zu tun hat. Studien zeigen zum Beispiel, dass der Milchkonsum oft in Verbindung mit beispielsweise Brustkrebs gebracht wird. Das Risiko soll dadurch bis zu 80% erhöht werden. Zum Beispiel auch Prostatakrebs ist das Risiko um 76% erhöht oder auch Eierstockkrebs oder Lungenkrebs werden in Verbindung mit Milchkonsum gebracht. Die pflanzliche Ernährung hingegen kann das Risiko hingegen sogar senken. Nehmen wir mal das Beispiel Prostatakrebs. Hier gibt es ja immer wieder das Gerücht, dass zum Beispiel der Östrogenspiegel durch Sojaprodukte bei den Männern steigt und dadurch eben das Prostatakrebsrisiko erhöht ist. Allerdings ist es tatsächlich genau andersrum, denn Männer können bis zu 150 Milligramm Isoflavone, also die in Sojamilch zum Beispiel enthalten sind, pro Tag konsumieren, ohne dass es den Östrogenspiegel in irgendeiner Weise beeinflusst. Und es ist sogar andersrum, dass der Konsum von Sojamilch oder Sojaprodukten das Risiko von Prostatakrebs sowie auch Brustkrebs senken kann. Auch hier habe ich eine traurige Geschichte von einer ehemaligen Kollegin oder ja, mit der ich mal zusammen Shootings gemacht habe und die Fotografin war und die gesagt hat, dass sie sich gerne vegan ernähren würde, mit ihrer Mutter zusammenlebt noch und dass die Mutter eben gerade aktuell an Brustkrebs erkrankt ist und sie dadurch keinerlei Sojaprodukte konsumieren, weil sie einfach Angst haben, irgendwas falsch zu machen, den Krebs eventuell noch zu fördern. Da ist einfach wirklich genau das Gegenteil der Fall und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber aufklären und eben nicht eine Information nehmen und dann als gegeben hinnehmen. Ne? Auch meine Informationen hier könnt ihr gerne immer wieder hinterfragen. Ich recherchiere sehr, sehr genau und gründlich und dennoch können natürlich auch mir Fehler passieren. Also Sachen immer wieder in Frage stellen, auch mal wieder neu recherchieren, weil es ja auch mal wieder neue Erkenntnisse gibt, wissenschaftlich ständig im Wandel. Da kann man einfach nicht davon ausgehen, dass die Informationen, die man vielleicht vor 5 oder 10 Jahren mal gehört hat, in irgendeiner Weise noch heutzutage gilt. Dazu kommt natürlich, dass Milchprodukte auch Nachteile mit sich bringen, die wir in pflanzlichen Lebensmitteln so nicht vorfinden können. Einfach unerwünschte Begleiterscheinungen neben den vermeintlich ach so guten Nährstoffen, die da drin sind. Die sind da auch drin, aber es bringt eben auch, wie gesagt, gesundheitlich auch viele Nachteile mit sich, denn Substanzen und chemische Verunreinigungen sind eben gang und gäbe und auch durchaus erlaubt im gewissen Maße. Antibiotika, Schmerzmittel, Beta-Blocker, synthetische Geschlechtshormone etc. können dort einfach drin sein und dürfen in der Milch einfach enthalten sein. Und das finde ich wirklich, wirklich krass. Auch Pestizide zum Beispiel spielen eine entscheidende Rolle, die wir einfach so natürlich nicht in unseren Milchprodukten haben wollen. Ich habe es schon in der anderen Episode erwähnt, dass es ja zum Beispiel etwa 22 Liter Milch braucht, um überhaupt 1 Kilo Butter zum Beispiel herzustellen. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, dass die Milch da immer noch, sage ich mal, dass diese ganzen negativen chemischen Verunreinigungen immer noch am geringsten dosiert sind und dass es für andere Milchprodukte einfach nur noch viel höhere Dosis aufweist. Und das wiederum finde ich auch besonders erschreckend. Aber wir wollen jetzt mal ehrlich sein. Wir wollen ja hier nicht nur einfach alles schönreden. Natürlich ist es alles immer ein bisschen ethisch eingefärbt. Natürlich argumentiere ich hier pro vegan, ganz klar, aber dennoch wollen wir einfach mal gucken, was ist denn jetzt nur wirklich in der Milch drin, was eben so gesund ist und wie können wir das eventuell auch ersetzen. Ich habe mich nochmal genau nachgeguckt. In der Milch sind also ganz wichtige Nährstoffe. Achtung, jetzt passt mal gut auf, für alle, die sich schon ein bisschen auskennen, könnt ihr vielleicht mal überlegen, ob es eventuell noch Alternativen zu diesen Nährstoffen gibt, die auch in pflanzlichen Nährstoffen drin sind. Also in der Milch sind drin Proteine, Fette, Kohlenhydrate, und wasserlösliche Vitamine wie Vitamin B2 oder auch B12 sowie Calcium, Zink und Jod. Natürlich noch einige andere, aber in signifikanter Menge sozusagen sind eben diese Nährstoffe vor allem in der Milch vertreten. Und komischerweise habe ich definitiv das Gefühl, dass wir all diese Nährstoffe auch easy peasy lemon squeezy mit veganen Produkten ersetzen können. Also gucken wir uns da vielleicht mal einzeln an. Proteine, ganz klar, können wir auch aus pflanzlichen Proteinen erhalten. Darüber haben wir schon oft hier geredet, gibt es ganze Episoden drüber. Das geht nicht nur mit Proteinpulvern, auch wenn die natürlich auch sehr geeignet sind, wenn sie vegan sind und natürlich zuckerfrei sind und ein paar andere Parameter erfüllen. Fette, haben wir gerade schon selber gesprochen, sind größtenteils gesättigte Fettsäuren, also für uns gar nicht gut, sondern da können wir ganz froh sein, dass wir es mit pflanzlichen Fetten, zum Beispiel Nüssen, Samen etc. ersetzen können. Kohlenhydrate braucht man keine Milch für, das kriegen wir durchaus auch mit Kartoffeln und Co. Geregelt. Vitamin B2 und 12 können wir absolut auch pflanzlich abdecken, beziehungsweise mit einem geeigneten Supplement. Und das Calcium, auch das haben wir ja schon oft hier erwähnt, ist zum Beispiel im Tahin besonders viel drin. Wir supplementieren es auch einfach nochmal zusätzlich direkt und da gibt es einfach auch viele, viele pflanzliche Nährstoffe, in denen man das Calcium abdecken kann. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, darauf gehen wir gleich nochmal kurz ein. Zink und Jod findet man auch in etlichen pflanzlichen Lebensmitteln. Jod ist wirklich nochmal so eine Sache für sich, aber auch da braucht man keine Milch, um das abzudecken. Jod ist natürlich extrem, extrem wichtig. Es gibt ja viele jodierte Salze. Selbst die nehmen manche nicht, weil sie denken, dass Jod irgendwas Schlechtes ist. Jod ist extrem wichtig, nicht nur für die Schilddrüse, sondern auch für andere Körperfunktionen. Und da ist ganz wichtig, darauf zu achten. Das stimmt wirklich, dass da viele, viele Deutsche unterversorgt sind. Das hat aber nichts mit der Milch zu tun, sondern das haben auch viele Leute, die Milch trinken und Milchprodukte zu sich nehmen, sind unterversorgt, weil so viele VeganerInnen gibt es dann doch wieder nicht, dass diese hohe Zahl der Jodmangel Menschen. Ich glaube, es sind, auch schöner Satz, ich glaube, es sind etwa 50% und so viele Veganer gibt es ja nicht. Das heißt, es betrifft auf jeden Fall auch MischköstlerInnen. Jod ganz, ganz wichtig, also das unbedingt vielleicht mit supplementieren, wenn ihr es nicht in Unmengen irgendwie über Algen oder Co. Selber abdeckt durch das direkte Essen. Lass uns nochmal zum Kalzium kommen. Ich glaube, das ist so das gängigste Argument, was viele bringen, wenn es zum Thema Milch geht. Witzigerweise mussten wir damals, als wir unsere Tagesmutter gesucht haben, hatten wir erst bei einer fast unterschrieben und dann hatte ich so ein komisches Bauchgefühl und habe gesagt, Fabi, lass uns nochmal weitersuchen, lass uns mal neu suchen. Er so, hä, wir haben doch gerade eine gefunden. Und dann meinte ich so, ja, ich habe so gerade so ein komisches Gefühl, ich will einfach nochmal weitersuchen, ich will die beste Tagesmutter für unsere kleine Maus und vielleicht gibt es da draußen eine, die irgendwie noch besser passt. Und ja, gut, wenn du meinst und nochmal Aufwand und nochmal über angerufen und rumgeguckt und nochmal geschnuppert, dann haben wir ja die ganz tolle Tagesmutter gefunden, die sich dann auch letztendlich auch durch uns vegan ernährt hat und immer noch tut und sich auch ganz so dafür einsetzt. Und das war also ein richtiger Glücksgriff. Und die andere Tagesmutter hatte damals gesagt, wie vegan, ach so, naja, ach, seid euch sicher und das schadet ja nicht dem Kind und so weiter. Und so ein normales Gespräch gehabt, was man manchmal so führen muss als vegane Mutter und Vater. Da meinte sie, also der Nährstoff, von dem sich am meisten Sorgen gemacht hat, war, dann müsst ihr mir aber unterschreiben, dass ihr dafür sorgt, dass ihr genug Kalzium bekommt. Also nicht B12 oder so, irgendwas sowas ganz sinnvoll oder ganz, was so ganz oben steht auf der Liste, sage ich mal. Sie wollte, dass wir unterschreiben, dass wir auf ihr Kalziumkonsum zu Hause achten und dann war das für sie kein Problem, sie mit vegan zu ernähren, wenn wir ihr sagen, wie es funktioniert sozusagen. Fand ich sehr, sehr lustig. Das heißt, Kalzium ist wirklich immer noch in den Köpfen sehr vertreten und deswegen schauen wir das mal genauer hin. Wenn ihr mögt, nehmt ihr gerne mal einen Zettel und einen Stift mit raus oder die Handy-App wollte ich sagen. Kalzium ist tatsächlich eine wichtige Substanz, Bausubstanz von den Knochen und dem gesamten Skelett. Wirklich, wirklich wichtig, denn das ist so eine Quittung, die man leider erst sehr, sehr spät bekommt. So brüchige Knochen, Osteoporose, das sind ja Sachen, die man eher mit älteren Menschen in Verbindung bringt. Und tatsächlich ist es so, dass egal welche Ernährungsform, wenn man sein Leben lang immer leicht unterversorgt ist oder auch stark unterversorgt ist mit Kalzium, dann kann es eben dazu führen, dass die Knochen später sehr brüchig werden. Und das kann eben gefährlich werden für zum Beispiel schnellere Knochenbrüche. Wir wissen alle, was passieren kann, wenn Menschen, die im höheren Alter zum Beispiel im Krankenhaus liegen mit einem Knochenbruch und so weiter, da ist oft dann eine blöde Verkettung von vielen unangenehmen Sachen, die da passieren. Deswegen, das ist wirklich eine Quittung, die man spät bekommt, wo man aber einfach jetzt schon einfach mit drauf achten sollte. Ganz, ganz wichtig. Lass uns doch mal kurz einen Blick auf die Zufuhrempfehlungen machen. Dazu gibt es ja ganz ausführliche Informationen auch in unserem Online-Kurs Einfach gemeinsam vegan, findet auf unserer Webseite. Da erkläre ich das auch, das ist ein Videoformat nochmal für alle Altersgruppen, wie ihr es zunehmen könnt, was die Blutwerte ergeben müssen und so weiter. Aber hier finde ich es ganz besonders interessant zu sehen, dass die Zufuhrempfehlungen für 10- bis 12-Jährige 1100 Milligramm am Tag Kalzium empfehlen, für 13- bis 18-Jährige 1200 Milligramm, also etwas mehr. Und dann ab 19 sind wir wieder bei 1000 Milligramm. Das heißt zum Beispiel in England sind es zum Beispiel nur 700 Milligramm pro Tag. Das ist einfach wirklich je nach Land entscheidet sich das Ganze, weil es einfach ja verschiedene Einflüsse gibt, Sonne, Salz etc. Und deswegen ist es ganz wichtig, zum Beispiel hier ist einfach die Kochsalzzufuhr sehr, sehr hoch. Also wir nehmen einfach viel Salz zu uns und deswegen ist es einfach schwieriger, das Kalzium zu sich zu nehmen und aufzunehmen. Vitamin D und K spielt auch eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es einfach ja unterschiedlich und ganz, ganz wichtig, dass man eben darauf achtet, es zu sich nimmt. Wie gesagt, wir nehmen zum Beispiel für alle unsere Dressings mittlerweile, kaufen wir sowieso fast gar kein Olivenöl mehr, weil es einfach zu teuer ist. Und dadurch, dass wir versuchen, alle Fette eigentlich über Nüsse und Samen abzudecken, also direkt sozusagen, nicht aus der Olive gewonnen und auch nicht aus dem, der Erdnuss gewonnen, sondern eben direkt in Form von frischen Nüssen und Samen oder eben auch mal Erdnussbutter natürlich. Aber deswegen nehmen wir zum Beispiel für so Salatdressings fast immer Tahini, also Sesammus, sehr kalziumreich. Schmeckt dann ein bisschen wie so ein Joghurtdressing, wenn du da noch ein bisschen Kalanamak reinmachst und vielleicht noch von Koro diese Brühe ohne Salz. Dann hat es ein bisschen was von diesem Dressing, was man früher so verwendet hat oder manche immer noch vielleicht wo so Kräuter drin sind, die man so anrührt, einfach mit Wasser und Öl. Und genau, das kommt zusammen. Also Tahin, Kräuter, Kardanamaksalz, Pfeffer natürlich, Apfelessig, sehr gesund im Vergleich zu anderen Essigsorten und ein bisschen Wasser. Und das wird dann verrührt und dann ist es so eine Art super gesundes, kalziumreiches Dressing. Und dennoch wird trotzdem bei uns auch Kalzium supplementiert zusammen mit Magnesium. Für unsere Kinder wird es einfach die Kapsel geöffnet, ins Müsli gemacht. Die Große nimmt es schon direkt und wir nehmen es einfach auch direkt ein. An Tagen, wo wir sehr viel Sport machen, nehmen wir auch mal 2 von den Kapseln ein und so sind wir ganz gut versorgt, was Kalzium angeht. Ich habe es ja gerade schon vorgelesen, Jod und Zink sowie B12 und B2 wird eben auch in Form von Supplements zusätzlich zu der Ernährung aufgenommen. Da kennt ihr unseren Rabattcode vegangesund10. Bei InnoNature findet ihr all diese Supplements auch hochbio verfügbar. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Natürlich vegan, natürlich, also aus natürlichen Stoffen, nicht chemisch hergestellt, finde ich auch ganz toll und wichtig. Und das ist einfach bei InnoNature eine gute Sache, weil die einfach jede einzelne Marge testen und wir sind damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Bei den Kindern sowie auch bei uns, wenn wir da Blut abnehmen und testen lassen, haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht. Übrigens waren wir mit unserer Kleinen neulich nochmal Blut abnehmen zum Nährwerte checken. Da war sie gerade noch 3 und ja auch schon mal mit, also als sie jünger war. Und da hat sie wieder total fasziniert auf ihren Arm geguckt, völlig entspannt und fand es witzig, was da rausläuft. Also bei der Impfung wurde geschrien, aber bei der Blutabnahme hat sie einfach geguckt und so, hä, was ist das? Ist das von mir? Und hat anscheinend gar keine Schmerzen gehabt. Also das war wirklich mal wieder spannend zu sehen. Viele machen sich ja sehr verrückt und es ist bestimmt auch manchmal auch eine dramatische Situation, je nachdem, wie die Ärztinnen so drauf sind. Aber auch da kann man sich ein bisschen vorher vorbereiten. Aber das wollte ich nur mal erzählen, dass es wieder eine sehr, sehr positive Erfahrung war und wir jetzt wieder einmal mehr wissen, dass unsere Kinder bestens versorgt sind und sehr optimal eingestellt sind, was mich total glücklich und stolz macht und mich sehr zuversichtlich sein lässt, dass wir sie sehr, sehr gut vegan ernähren und auf alles achten. Ich habe hier noch so ein schönes Zitat gefunden. Das ist von ProVeg, das war vom Pflanzenmilch-Report von Annalena Klapp, Dr. Annalena Klapp, mit der wir hier auch schon ein Interview aufgenommen haben. Das ist sowieso auch noch so eine Information. Wir haben hier ein tolles Interview mit ihr mal aufgenommen, aber auch mit Lasse Tiere leben und dem Hof nah sind verschiedene Interviews hier mit diesen Lebenshöfen. Auch da kann man nochmal viel erfahren zum Thema Milch, zum Thema Kühe, zum Thema gesunde Ernährung, wo man einfach nochmal passend zu diesem heutigen Thema sich nochmal weiter informieren kann. Also scrollt einfach mal durch unsere Podcasts durch und schaut, wo ihr noch Nützliches findet, was euch auch weiter informiert zu dem Thema. Und danke erst überhaupt, dass ich damit auseinandersetze. Das ist wirklich toll. Das machen eben viele nicht. Also kommen wir zu dem Zitat. Obwohl 75% der erwachsenen Weltbevölkerung laktoseintolerant sind, empfehlen viele Richtlinien den Verzehr von Kuhmilch. In Ländern, in denen der Verzehr tierischer Lebensmittel ohnehin schon zu hoch ist, ist Kuhmilch oft eine eigene Lebensmittelgruppe, die den Richtlinien zufolge täglich konsumiert werden sollte. Es gibt jedoch keinen empirischen Beleg, welche diese Empfehlung stützen würde. Ist doch komisch. Ich meine, es soll jetzt hier nicht so Schwubbler, Verschwörungstheoretiker-mäßig werden, aber wir wissen ja alle oder haben vielleicht schon durch verschiedene Dokumentationen etc. oder durch uns gelernt, dass es eine Zeit gab, gerade hier zu Kriegszeiten in Deutschland, aber auch ja, zu Weltkriegszeiten einfach, wo die Haltung von Kühen enorm hochgeschraubt wurde. Das hat damals sicherlich auch Sinn gemacht, um die Weltbevölkerung, die Bevölkerung weiter gut versorgen zu können mit Nährstoffen. Aber nach Kriegsende war das eben nicht mehr notwendig, in diesen Mengen Kühe zu halten, Tiere zu halten. Und dann wurde eben ganz schnell in der Werbung Sachen erfunden, warum es so wahnsinnig wichtig ist, dass wir alle ganz, ganz viel Milch trinken und täglich Milch trinken. Da gab es früher wirklich ganz, ganz andere Empfehlungen. Und ja, wir wissen ja alle, dass sie auch subventioniert werden, dass Milch mit 7% besteuert werden, pflanzliche Milch hingegen mit 19%, also sozusagen als Luxusgut, obwohl wir jetzt gerade in verschiedenen Weisen schon gelernt haben, warum es wirklich von Vorteil ist, pflanzliche Milch zu wählen. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ich will euch auch nicht mit zu viel Fakten hier nerven. Noch zum Thema Annalena Klapp fand ich auch ganz, ganz toll, dass sie beim Weltklimarat der IPCC zum Eindämmung des Klimawandels nochmal ganz toll gesprochen hat und da das Thema einfach vegane Ernährung nochmal mit eingebracht hat. Das ist bis vor kurzem wirklich noch überhaupt kein Thema gewesen, obwohl etwa 16% der Nutztierhaltung den Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das heißt, wunderschön, dass dieses Thema endlich auf den Tisch kommt, dass trotz sicherlich großer Bemühungen der Lobbys dass endlich thematisiert wird und man auch eben dorthin schaut, weil das ja eben nicht nur für den Klimawandel, der extrem wichtig ist und uns alle betrifft, das einfach wahnsinnig wichtig ist, das einzudämmen, sondern natürlich auch für jedes einzelne Lebewesen, was dort gehalten, gequält und auch schlussendlich getötet wird. Und deswegen freuen wir uns ganz, ganz doll über den Einsatz da auch von ProVeg, die ja hier ein deutscher Verein sind, die sich hier ganz, ganz toll einsetzen und wahnsinnig wichtige Arbeit machen. Tatsächlich haben wir eben gerade noch, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, ein Interview auf Englisch aufgenommen. Vielleicht für die, die es mitbekommen haben, wir sind ja am 19.10. in Hamburg auf der Bühne und werden am gleichen Abend noch nach Paris fliegen, Fabi und ich, und zur größten Ernährungsmesse der Welt oder Lebensmittelmesse der Welt fliegen in Paris. Die Cial ist dort 5 Tage am Start. Da hatten wir auch ein Gewinnspiel auf Instagram, haben da 2 Tickets verlost im Wert von 500 Euro und genau, da kommen jetzt also liebe FollowerInnen und Podcast-ZuhörerInnen dort mit vorbei und schauen sich das auch an. Und Fabi und ich werden dort 2 Tage am Start sein, quasi so ein bisschen als ReporterInnen. Eigentlich wurden wir auch als Speaker angefragt. Das hat aber alles lange gedauert, die Kommunikation, dadurch kam es jetzt nicht zustande. Ist aber gar nicht schlimm. Wir werden einfach vor Ort sein. Wir werden auf Social Media das Ganze begleiten. Guckt da gerne am 20. und 21. dann vorbei auf Instagram. Werdet uns sehen, wie wir da die neuesten veganen Trends erkunden und werden euch auf jeden Fall hautnah mitnehmen. Wir werden mit vielen verschiedenen ProduzentInnen sprechen, auch natürlich mit Nicht-Veganen und versuchen, die dort zu überzeugen, damit sie eben in Zukunft erkennen, warum der vegane Lebensstil am Vormarsch ist. Es ist unter anderem der Grund, warum wir da sind, weil eben wir sozusagen für den veganen Bereich eingeladen wurden und weil eben Deutschland ein absoluter Vorreiter für den veganen Lebensstil ist und wir wiederum als größte PodcasterInnen für den veganen Lebensstil in Deutschland als Sprecher, Sprachrohr sozusagen der deutschen Gesellschaft, der veganen Gesellschaft eingeladen wurden, was uns sehr ehrt und sehr freut. Und vor allem, weil wir natürlich einen großen Rucksack voll neuer Informationen und Inspirationen mitbringen. Und wir werden dort auch einen Podcast aufnehmen. Das heißt, wir werden über unsere Erfahrung sprechen, aber eben auch viele Leute vor Ort interviewen. Und das freut uns ganz besonders. Und nicht zuletzt werden wir natürlich danach auch ein bisschen Paris erkunden, die vegane Szene in Paris erkunden. Und ein großer Kindheitstraum von mir geht in Erfüllung. Wir werden uns in einen Zug setzen und zu Monets Garten fahren. Das ist wirklich ein ganz, also als ich ganz, ganz kleines Kind bin, großer Traum von mir, endlich in Monets Garten zu fahren. Ende Oktober ist sicherlich nicht die beste Zeit, weil die Seerosen blühen ja eher so in Richtung Juni, glaube ich. Ich glaube, am 1.11. macht der Garten dann auch zu, weil es dann einfach nicht mehr so richtig sehenswert ist, was die Blütenpracht angeht. Aber ich freue mich trotzdem auf einen herbstlichen Monet-Garten und werde mich natürlich da auch hinsetzen und malen und zeichnen und Fotos machen. Und ich kann es kaum erwarten, da den ganzen Tag zu verbringen. Und ja, warum habe ich das gerade erzählt? Ich weiß es nicht. Ich wollte euch auf jeden Fall erzählen, dass wir auf dieser Messe sind. Ich weiß es nicht mehr, es tut mir sehr leid. Ich komme ja auch langsam zum Ende. Allerdings wollte ich euch noch sagen, dass aktuell nur 23 Länder weltweit Pflanzenmilch als Alternative zu Kuhmilch offiziell empfehlen. Leute, das geht nicht. Das ist doch, ich finde das so krass und das ist einfach ja, wunderschön, dass wir eben da als sozusagen Botschafter des veganen Lebensstils in Paris sein dürfen und ja, quasi mit der ganzen Welt der Lebensmittelindustrie sprechen dürfen und das ist eine große Ehre für uns auf jeden Fall und wir freuen uns, euch da mitzunehmen. Besonders gespannt bin ich auch auf den chinesischen Markt zum Beispiel und den ganzen asiatischen Markt, denn wir wissen ja alle, dass dort einerseits natürlich Laktose und also Milchprodukte gar keine so große Rolle spielen, weil eben ja der Großteil der AsiatInnen tatsächlich wirklich auch laktoseintolerant ist. Gleichzeitig wird da ja auch viel gerade dem westlichen Ernährungsstil nachgeeifert und wir haben alle vielleicht diese schrecklichen Bilder von diesen, zum Beispiel Schweinemast-Hochhäusern im Kopf, was da gerade nach und nach entsteht. Der deutsche Konsum, das Fleisch teilweise runtergeht, weil eben die Chinesen nicht mehr so viel beziehen, sondern eben selber Fleisch produzieren, selber Fleisch halten, was einerseits sicherlich gut ist für die Tiere, weil sie nicht mehr so lange transportiert werden teilweise, aber gleichzeitig natürlich schrecklich ist, dass es eben jetzt da genauso losgeht und wahrscheinlich noch weniger Tierschutzmaßnahmen dort wahrgenommen werden wie hier und noch weniger geht eigentlich kaum. Dennoch gibt es einen steigenden Trend in China, der zu vermerken ist, da es dort wirklich immer mehr wieder Richtung Sojaprodukte geht, immer mehr Milchalternativen zugelassen werden, da auch ein wachsender Markt ist, bis zu 12% Wachstum gibt es da momentan und es wird angenommen, dass in den nächsten 5 Jahren sich der Absatz nochmal verdoppelt. Das heißt, einerseits ja, es gibt mehr tierische Produkte im asiatischen Markt, das kann einen wirklich auch beunruhigen, gleichzeitig gibt es auch einen starken Gegentrend und das möchte ich euch eben auch aufweisen, damit man nicht immer so schnell die Zuversicht verliert. Und noch eine letzte gute Good News, und zwar ist ja Danone der weltweit größte Hersteller von Kuhmilchprodukten, also quasi der vegane Feind, wenn man so will. Und sie sehen eben auch, dass die Pflanzenmilch besonders lukrativ ist. Das ist natürlich ein Unternehmen, die gucken eben auf die Zahlen und es ist eben im Durchschnitt 30% billiger als Milchproteine, also als mit Milch zu arbeiten. Und natürlich auch ressourcenschonend, bla bla, das ist, glaube ich, dir nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Aber letztendlich sehen sie eben, dass es eben 30% einspart und das wiederum führt dazu, dass Danone gesagt hat, dass sie bis 2025 die pflanzlichen Alternativen verdreifachen wollen. Und das wiederum sind wirklich mal Good News, weil da reden wir von Unmengen, die da an Milch eingespart werden, an Unmengen von Milchbetrieben, die letztendlich deswegen schließen werden, die deswegen nicht weiter züchten werden. Die ganzen Thematiken, die wir letzte Episode besprochen haben, fallen dafür natürlich weg und das finde ich eine wahnsinnig schöne Message. Und natürlich gibt es immer mehr auch kleine Betriebe, die sich eben an den Big Playern, an den Großen orientieren. Und wenn Danone umstellt, dann wird auch der letzte Käsebetrieb etc. vielleicht verstanden haben, dass man langsam Zeit ist zum Umdenken. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Schlusswort. Es ist Zeit zum Umdenken. Ihr könnt alle wahnsinnig stolz auf euch sein. Jetzt habe ich den Faden wieder, was ich vorhin noch erzählen wollte. Wir haben gerade auf Englisch ein Interview gegeben für die CI, für den Newsletter dort. Und dort wurden wir auf Englisch gefragt, einiges gefragt, Fabi und ich gerade am Telefoninterview, wie wir das Ganze sehen, wie der Markt sich entwickelt, wie es hier in Deutschland ist, worauf wir uns bei der CI freuen etc., aber auch welche Innovationen wir uns freuen. Und da wollte ich nochmal erzählen, dass ja in einem Interview, was wir hier mal vor längerer Zeit geführt haben, haben wir ja schon mal darüber geredet, dass man mittlerweile quasi chemisch 1:1 das Milchprotein, also Milch quasi herstellen kann und das wirklich ganz ohne irgendwelche Zellen entnehmen zu müssen oder sonst was. Man kann quasi 1:1 Milch chemisch herstellen, natürlich extrem optimieren. Witzig, dass ich das gerade eben besser auf Englisch erklären konnte als jetzt auf Deutsch, weil man ja einfach das optimieren kann. Welche Nährstoffe gehen hoch, welche negativen Aspekte, die wir gerade genannt haben, Pestizidrückstände, Medikamentenrückstände etc. gehen runter. Was wollen wir eben nicht drin haben, dass man es wirklich optimieren kann. Und letztendlich hat man einfach eine wahrhaftig echte Kuhmilch, letztendlich, die noch nie eine Kuh gesehen hat und kann daraus natürlich exakt die gleichen Milchprodukte herstellen, die wir auch früher gewohnt sind. Und das habe ich eben gerade auf Englisch erklärt, dass ich das so wunderschön finde, weil ich so stolz auf unsere Community bin, weil ich so stolz auf jede einzelne vegan lebende Person da draußen bin und jede, die es gerade versucht und gerade umstellt, denn das ist wirklich eine Liebeserklärung an die Tiere, an die Umwelt und ich finde es wunderschön, dass man eben auch letztendlich, sind wir mal ehrlich, auch verzichtet letztendlich für den größeren ethischen Werte, der dahinter steckt und natürlich auch für jedes einzelne Lebewesen, was dadurch nicht leiden muss für unseren Genuss. Es gibt ja keinen veganen lebenden Mensch, der gesagt hat, das schmeckt mir alles nicht mehr und deswegen werde ich jetzt vegan, sondern ich möchte vegan sein, um die Tiere nicht leiden zu lassen für meinen Genuss oder für meine Gewohnheit. Das steht in keinerlei Verhältnis und dass es uns natürlich trotzdem schmecken kann, einen Blauschimmelkäse zu essen oder weiß ich was, Buletten oder was auch immer man früher gemocht hat, ist völlig in Ordnung und auch nicht verwerflich und dazu darf man auch stehen, dass es lecker geschmeckt hat damals, auch wenn wir es heutzutage vielleicht nicht mehr runterkriegen würden, weil wir es eben mit Leid verbinden und das Bewusstsein darüber da ist. Und deswegen finde ich das einfach wunderschön, dass jedes neue Produkt, was rauskommt, nicht nur Menschen überzeugen kann, vegan zu werden oder zumindest weniger tierische Produkte zu essen, sondern es auch jedes Mal wie so ein kleines Geschenk ist an uns vegan lebende Menschen, dass wir ein Stück von dem, auf was wir so gerne verzichtet haben, an Geschmäckern wieder zurückerhalten, dadurch, dass es immer weiterentwickelt wird und dass wir bald wieder einen echten, ich sag jetzt mal, ne, chemisch hergestellten Büffelmozzarella bekommen, der gesundheitlich einfach vorteilhaft ist und kein Tierleid mehr enthält oder ja, wirklich perfekt schmelzenden Pizzakäse und so weiter. Finde ich wunderschön und ich weiß, dass die erste deutsche Firma jetzt tatsächlich vergangene Woche in den Rewe-Märkten ihren ersten Frischkäse etabliert hat. Und das heißt, da geht es jetzt langsam los. Die Produkte gibt es schon lange, aber sind eben noch nicht auf dem Markt. Und es gibt immer mehr Firmen, die darauf gerade setzen, die gerade alle in den Startlöchern stehen. Vielleicht gibt es auch einige schon. Zellfleisch kennen wir ja schon, aber eben auch mit den Käse- und Milchproduktalternativen geht es jetzt eben los. Und das finde ich einfach ein wunderschönes Geschenk, gerade für euch da draußen, weil ich so stolz auf euch bin und mich so sehr freue, dass ihr das macht und jeden Tag kämpft. Und da gibt es direkt noch einen Aufruf. Ich weiß nicht, ob nächste oder übernächste Episode gibt es eine Episode, wo wir darüber reden wollen, wie es euch mit dem veganen Lebenstier aktuell geht. Und vor allem, wie euer Umfeld reagiert habt und wie es euch damit geht. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ein Teil dieser Episode zu sein, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch ein Herz fasst und vielleicht jetzt direkt danach mal eben in eurem Handy eine Aufnahme startet, mit der Aufnahmefunktion, möglichst an einem ruhigen Ort und einfach mal erzählt, wenn ihr wollt, Name, Alter, ihr könnt auch ohne, anonym, ist egal, und einfach mal erzählt, ich bin so und so alt, ich bin so und so lange vegan und mein Umfeld dann so und so reagiert und das macht das mit mir, und dann würden wir das gerne ausstrahlen und entsprechend eben auch drauf eingehen, sodass wir einfach nochmal ein anderes Gemeinschaftsgefühl hier haben, gegenseitig verschiedene Geschichten hören, verschiedene Schicksal, da wollte ich gerade schon fast sagen, hören und einfach besser verbinden können und wir dann ein bisschen drauf eingehen, vielleicht nochmal Tipps geben oder zumindest Mitgefühl zeigen, das hilft manchmal auch schon sehr. Deswegen schickt uns gerne per E-Mail oder per WhatsApp, wenn ihr in der Gemeinschaftsgruppe seid, oder eben per Instagram, wenn ihr es da machen wollt, einfach eure Voicemail. Wie geht euer Umfeld mit eurem veganen Lebensstil um? Schickt uns das gerne, 1, 2, 3 Minuten, ist egal, und dann verbasteln wir das. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gut geht. Denkt dran, diese Episode auch weiter zu empfehlen, weiter zu schicken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Wissen geteilt und vermehrt wird. Und lasst mir gerne Feedback da, ob euch das zu viel Informationen waren, ob ich es ein bisschen auseinanderziehen soll, ob ich zu schnell, zu langsam spreche. Ich bin da gespannt. Ich mache das jetzt gerade alleine und es ist immer ein bisschen anders als sonst, würde ich sagen. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich auf nächsten Sonntag mit euch. Da ist Fabi mit Sicherheit wieder dabei. Und ich habe jetzt erstmal am Freitag Geburtstag. Also, wenn ihr das hört, hatte ich am Freitag Geburtstag. Und wünsche euch eine gute Zeit und ganz liebe Grüße. Eure Juju.